Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velohum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und mit großen Schritten gehen wir auf die Tour de France zu. Oder was ist das Pendant, das Synonym fürs Fahrrad mit großen Schritten? In dicken Gängen rollen wir auf die Tour zu?
Mit fetten Rädern.
Mit fetten Rädern oder mit fetten Reifen oder mit Topspeed, mit Highspeed rollen wir zum Grand Depart. Wie heißt das hier?
Grand Depart, ja.
Grand Depart nach Kopenhagen. Letztens fiel mir Kopenhagen nicht mehr ein. Ich habe ewig lange überlegt, was die Hauptstadt von Dänemark ist. Wird schon hier ein bisschen dumm im Kopf. Zum Glück war es nicht hier. Ja, guten Abend, Thomas. Ich habe dich noch gar nicht begrüßt. Hallo.
Ja, hallo, schönen guten Abend nach Köln.
Ich mache mich noch mal ein bisschen leiser. Ich bin, glaube ich, extrem laut. Entschuldigung, wenn ich euch eben angeschrien habe. Wie geht's? Wie steht's? Wie ist die Stimmung?
Ja, große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus und dementsprechend steigt die Vorfreude auf die Tour de France, die jetzt auch dann Ende der Woche schon am Freitag sogar losgeht.
So, jetzt muss ich mal ganz kurz, aber wirklich kurz in den Klugscheißer-Modus. Große, du hast gerade gesagt, große, du bist ja von uns der gelernte Journalist, ne? Also, so, jetzt große Ereignisse und meine Maus bewegt sich wieder nicht mehr hier im Computer, das dumme Ding. Große Ereignisse ist ja Plural, oder? Mhm. Werfen ihren Schatten voraus, das ist Singular. Da stimmt doch was nicht, oder?
Naja, werfen ihre Schatten voraus, also sie, also.
Ach, ihre Schatten.
Mehrere, es sind ja mehrere Ereignisse und die haben dann dementsprechend mehrere Schatten. Das ist rein logisch bedingt schon so.
Ich hatte verstanden, ihren Schatten. Ihr große Ereignisse haben ihren Schatten. Okay, dann habe ich überhaupt nichts gesagt. Aber interessant, Schatten vorauswerfen. Entschuldigung. Ich war gerade völlig durcheinander wegen der Formulierung. Ja, Tour de France, ne? Was sollen wir noch sagen? Sollen wir überhaupt noch was anderes heute ansprechen? Ich glaube nicht, ne? Nils Pollitt, deutscher Meister, herzlichen Glückwunsch. Schwedische Meisterschaften, was habe ich mir noch angeguckt? Die niederländischen Meisterschaften. Jumbo war das, glaube ich, ne? Hat gewonnen. Mhm. Schönes animiertes Rennen, würde ich mir auch mal so wünschen. Österreich war eher eine, ich sag mal vorsichtig, wie soll man das nennen?
Das ist so. Das ist wahrscheinlich ein Zielfoto, was sich sogar Ralf Denk ins Büro hängen wird.
Ja, das ist so, wie ich mir, weißt du, welche Assoziation ich hatte? Wir haben früher immer gewitzelt, also vor Jahren noch, dass sich Movistar am Abend vor der spanischen Meisterschaft sich richtig die Kante gibt und wer als letzter noch an der Theke steht, darf am nächsten Tag spanischer Meister werden. Ich glaube, so ähnlich wird das in Österreich auch gelaufen sein.
Ja, es kann gut sein. Spricht natürlich nicht sonderlich für die Konkurrenz, wenn da fünf Fahrer von einem Team vorne sind.
Oder, also ich weiß jetzt nicht, wie da das Feld aussah, ne? Aber wenn Bora halt alles da wegkauft, ne? Was soll man machen? Gibt es sonst noch irgendwelche Meisterschaften, die herausragend sind? Ich habe, wer war das?
Britische Meisterschaften zum Beispiel.
Ah, schieß los, ich habe gar nicht mitbekommen.
Nö, war ja recht spektakulär. Also da war eine Ausreißergruppe weggefahren und da war dann auch Mark Cavendish drin, der dann am Ende gewonnen hat.
Und ein Skandal, dass Trikot nicht bei der Tour de France präsentieren wird.
Ja, das ist dann die nächste Nachricht gewesen. Boah. Und um ihn, also da gibt es auch schon so Stimmen, die dann sagen, ja, sie haben da lieber dänische Fahrer im Team, um da dementsprechend am Start der Tour de France in Dänemark gut auszusehen. Aber man weiß ja, also die, also Stand der Aufnahme ist jetzt am Montagabend.
Und, ja, oh ja, stimmt, gut, dass du es dazu sagst, ja.
Man weiß ja jetzt nicht, ob da vielleicht noch, muss man ja fast schon befürchten, der ein oder andere Fahrer wegen eines positiven Covid-Tests rausgezogen wird. Und Mark Cavendish ist ja immer noch auf der Ersatzliste. Hm. Vielleicht ist es ähnlich wie im letzten Jahr und er kommt dann noch in letzter Minute auf diesen Tourzug drauf.
Es war ja so bei der, wir reden jetzt doch viel noch über andere Rennen, ohne dass wir es geplant hatten. Es war ja, glaube ich, bei der Tour de Suisse auch, dass an einem Tag irgendwie 30 Fahrer rausgenommen wurden, ne? Wegen positiven Tests.
Ja, und was man ja so hört, die haben alle nie gedacht, dass sie da irgendwie rausgezogen werden oder die meisten nicht und haben sich dann gewundert, als ihr Test dann positiv war, weil dann sie überhaupt gar keine Symptome hatten scheinbar. Hm.
Ja, wer weiß, welche Variante sich da durchs Feld gerade frisst. Hm. Deswegen, gut, dass du sagst, wirklich, ne? Also wir befinden uns heute am Montagabend und müssen halt mal gucken, wer dann, was alles, was wir behaupten, was sich mit dem deckt, was wir dann am Freitag sehen. Und wichtig, was ich an dieser Stelle unbedingt sagen möchte, ich weiß, du bist wahrscheinlich, wie ich dich kenne, zu bescheiden, um es zu erwähnen. Das offizielle Tourprogramm der, des Tourmagazins, ne? Wie heißt das? Wie heißt die Beilage bei euch?
Ja, das Tour de France Special.
Das Tour de France Special? Ja. Wer hat da den Favoritenchat eigentlich geschrieben? Ich weiß, du bist eine sehr bescheidene Natur, deswegen würdest du es nicht selber sagen, aber weil ich mich das so irgendwie, wir kennen uns jetzt über Jahre und begleiten uns über Jahre und weil mich das so freut, dass du da so da angekommen bist sozusagen, konnte ich es nicht sein lassen, es hier zu erwähnen. Ja, ist doch toll.
Ja, muss man sehen, ob da nicht auch noch irgendwie was in Mitleidenschaft gezogen
wird. Ja, also du kannst ja nur mit dem Material, was weiß ich, wenn du ne, also du kannst mich auf das schnellste Rad der Welt setzen, ich werde trotzdem nicht die Tour gewinnen. Ne? Du kannst ja nur immer zu dem Zeitpunkt, an dem die Abgabe ist, das bestmögliche Voraussagen.
Na klar, man hat ja keine Glaskugel.
Ich weiß, das Wort Glaskugel war auch gerade in meinem Kopf. Ne? Aber wenn ihr eine wirklich, wirklich, wirklich fundierten Favoritencheck, abseits von dem, was natürlich hier besprochen wird, lesen wollt, dann ist das Tourmagazin mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit eine sehr, 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 sehr gute Adresse. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gekauft, weil ich einfach noch nicht dazu gekommen bin. Aber ich werde es definitiv noch nachholen. Morgen habe ich,
glaube ich, Zeit. Liegt an jedem gut sortierten Kiosk.
Das mit Sicherheit. Und freue ich mich schon drauf. Also werde ich mir definitiv zu Gemüte führen. Aber kommen wir dann zum Favoritencheck und alles, was dazugehört zur Tourbesprechung, die wir hier vornehmen. Ich sehe sogar noch, da sind die Favoriten vom letzten, nee, was war das? Vom Giro. Die können wir, glaube ich, langsam rauslöschen, aber ich lasse die Pokale einfach da. Dann brauche ich die nicht wieder raussuchen, die Emojis dafür. Grand Depart in Kopenhagen.
Also, ja, es sind ja drei Etappen, die zunächst da in Dänemark stattfinden und das Kuriose, oder wir hatten es ja jetzt beim Giro auch schon, dass es dann an dem Montag gleich einen Ruhetag, also im Prinzip ist das ein Logistiktag, kein Ruhetag, wo man da diese ganzen Fahrzeuge und Fahrräder von Dänemark nach Frankreich bringen muss. Wow.
Aber es wird zumindest nicht so, also wenn ich mir jetzt so überlege, was war das für ein Transport in Ungarn, von Ungarn nach Italien rüber und so weiter.
Sizilien.
Also, genau, ne, also dann nochmal ganz in den Süden. Die Entfernungen scheinen mir da nicht ganz so weit und lang zu sein, insofern.
Naja, verjag dich mal nicht, das ist auch schon von Dänemark bis nach Nordfrankreich ist eine gewaltige Strecke.
Echt? Also als ich zuletzt in Kopenhagen war, kam mir das vor wie um die Ecke.
Ja, du bist ja auch nach Köln gefahren, nach Calais.
Nach Dünkirchen geht es, um genau zu sein. Jetzt gucken wir aber mal, Dünkirchen, so nach Routenplaner, Kopenhagen. Jetzt wird hier, heute wird alles kontrolliert, alles. Ich weiß, ich bin heute in Blockwartelaune. Ui. Upsala, das habe ich auch wirklich unterschätzt, ganz ehrlich.
Habe ich ja gesagt.
1000 Kilometer, mal eben. Mein lieber Herr Gesangsverein. So, und was hatten wir andere? War Budapest nach Sizilien.
Ja, ich glaube Messina oder wo sie da waren in der Nähe.
Ich hoffe, dass Google Maps mich versteht. Na, immerhin das Doppelte.
Ja, da wird wahrscheinlich das meiste auch dann eher mit dem Flugzeug transportiert worden sein.
Vielleicht nehmen die auch, die müssen die Zeitfahrräder mit dabei haben, die müssen die normalen Räder mit dabei haben. Da musst du schon das komplette Material dabei haben. Naja.
Andererseits so logistisch, zum Beispiel die Zeitfahrräder, die kannst du extra Betreuer theoretisch abstellen und die dann erstmal so während der Tour auch dann erstmal in den Servicekurs zurückbringen, vielleicht nach Belgien, wo die meisten sind, und dann fürs letzte Zeitfahren dann nochmal anliefern lassen.
Ja, genau, das ist ja nur am ersten und am vorletzten Tag Zeitfahren, wenn ich das richtig sehe, ne? Also Etappe Nummer 1 und Etappe Nummer 20, ja, das wird von sicher ganz Wahrscheinlichkeit so gemacht. Die muss ja nicht die ganze Zeit durch die Alpen schleppen. Also hat ja keiner was von. Völlig berechtigter Gedanke. Und dann können die da auch eigentlich schon bei am Freitagabend wieder losfahren mit den Dingern. Können die Samstag schon wieder Feierabend machen. Also Freitagstart. Kurzes 13,2 Kilometer langes Zeitfahren, also kein Prolog, dafür ist es zu lang. Ist flach wie ein Tellerdeckel. Und Filippo Ganna gewinnt. Ne? So haben wir uns das doch vorgestellt, oder?
Ja, also für mich gibt es einen großen Favoriten, wie du schon sagst, Filippo Ganna. Aber ich würde auch so einen Fahrer wie Wout van Aert da nicht abschreiben. Und was für mich noch spannend ist auf diesem nicht allzu langen Zeitfahren, wie sich da so die Sprinter schlagen. Weil da gibt es natürlich durchaus die Möglichkeit an den nächsten Tagen, wenn du da nicht so weit zurück bist als Sprinter, mit Bonifikationen ins gelbe Trikot zu fahren. Mhm.
Auf jeden Fall. Es gibt kein, also das, was sich Rick Zabel angeschaut haben, es gibt keine Bergwertung, wo er sich das gelbe Trikot schnappen kann. Das ist schon mal klar. Und Filippo Ganna fährt auf einem Fahrrad mit Scheibenbremse. Ist ja jetzt, wenn ich glaube, zur Tour de Suisse ist er mit dem neuen, wie sagt man, Boliden von Pinarello gefahren. Wirklich so wie so ein, wie heißen die Dinger nochmal, wie so ein Auto-Erlkönig beklebt und ganz anders aussehend. Fand ich ganz interessant, dass sie auf Scheibe umgestiegen sind, wo ja Pinarello eins der letzten Teams war, die immer noch mit normaler Felgenbremse gefahren sind.
Ja, und ich habe dazu auch gelesen, es war das erste jetzt richtige Upgrade auf das Zeitfahrrad scheinbar seit 2016. Mhm. Und vorher ist alles halt noch mehr oder weniger die Aerodynamik und alles an dem Rad basiert auf dem Stundenweltrekord von Bradley Wiggins.
Was jetzt auch nicht das Schlechteste anscheinend war, weil ich meine, wenn Ganna schon alles abgeschossen hat, wie wird das denn erst jetzt?
Ja, der Stand der Technik ist ja mittlerweile auch schon ein bisschen überholt vielleicht. Und man hat doch bei diesem Tour des Biss-Zeitfahren gesehen, bei Garen Thomas, dass das da durchaus schon, auch bei Martinez, dass das Zeitfahrrad da sein Geld wert ist.
Hast du irgendwo einen Preis gesehen? Ich würde ja jetzt spontan gesagt, so ein 15.000 wirst du dafür schon hinlegen müssen.
Ja, ich glaube, das Teil ist ja noch nicht offiziell im Handel, aber ja, ich glaube, an der Schmitze Boot wirst du das erstmal nicht sehen. Dass da irgendeiner mit dem Ding
doch
steht.
Ich glaube, wenn irgendwo einer steht, dann an der Schmitzebude, wo ich übrigens lustigerweise am Samstag noch vorbeigefahren bin. Wenn irgendwo einer damit dann steht, dann da. Das kann ich, aber auch nur zum Eisessen dahin fahren damit. Ja, sehr schön. Was hast du dir denn jetzt aus dem Ärmel geholt, die Schmitzebude? Sehr schön, gefällt mir gut.
Ja, aber das ist so dieser Auftakt da in Dänemark. Also das Zeitfahren, klar, ist so ein bisschen einrollen, ist jetzt auch nicht allzu technisch. Gibt da zwar ein paar 90-Grad-Kurven, wenn ich mir das hier so angucke, aber da wird es jetzt noch nicht so die großen Abstände geben. Und ja, alle blicken eher gespannt auf die zweite Etappe, weil da geht es im Prinzip den ganzen Tag am offenen Meer entlang und zum Schluss, das absolute Highlight, fährt man über diese Brücke, über den großen Belt, 18 Kilometer direkt über die offene See.
Ja, und ich wollte gerade sagen, ich gucke mal gerade im Wetterbericht nach schon mal, wie der Wind so steht an dem Tag, aber ganz ehrlich, warum soll ich es machen, wenn ich wirklich einen Apfel und ein Ei drauf wette, einen großen Eisbecher Pinocchio drauf wette, dass du es schon getan hast, dass du schon seit mehreren Tagen den Wetterbericht von dort im Auge hast.
Wie? Nee, auch noch nicht tatsächlich, echt? Aber weil ich so sicher da bin, dass da irgendwie, auch wenn da nur zwei Windstärken sind, dass da schon allein durch die Hektik im Feld so viel passieren wird auf dieser Etappe. Also ich fürchte wirklich, also da haben sich ja jetzt auch schon viele Fahrer im Vorfeld besperrt über diese Etappe, dass man da so eine Etappe in die erste Woche reinbaut bezüglich Sturzgefahr und Hektik im Feld, klar. Und deshalb befürchte ich auch wirklich, dass das so ein richtiges Gemetzel wird. Also da werden 3-4 Tourfavoriten vielleicht schon ihre Hoffnung in Dänemark begraben müssen.
Ah, das hoffen wir mal nicht. Also da, ich appelliere an die Vernunft der Fahrer und das ist da, bringt ja nichts. Also, weißt du, wenn sich so viele beschweren, dann sollen sie es einfach klug machen. Ich meine, es gab schon andere Situationen, wo sich die Fahrer einfach mal klug verhalten haben und zusammengeschlossen haben. Einfach sagen, pass mal auf, wenn jetzt gesetzt den Fall, das ist eine Ausreißergruppe da mit irgendwelchen Leuten, die eh nichts jetzt im Gesamtklassement zu melden haben, dann lassen sie die Fahrer und Fahrer alle gemeinsam darüber und machen sich keinen Stress. Und ja, wenn keine Ausreißer da sind, dann fahren sie halt so irgendwie alle.
Ja, aber ich habe auch meine Meinung dazu schon mehrmals hier erörtert. Also ich denke, das Problem sind nicht die Fahrer, sondern den Funk, den sie da im Ohr haben, wenn halt dann 22 Teams die ganze Zeit aufs Ohr gebrüllt bekommen, jetzt vorne fahren und das über 200 Kilometer, dann wird es ja gezwungenermaßen irgendwann hektisch werden mit Stürzen und Auseinanderfliegen.
Ja, warten wir mal ab. Also ich gehe immer vom vernunftbegabten Menschen aus und dass selbst Radfahrer das sein können, wenn sie wollen. Deswegen seh ich da jetzt noch nicht ganz so schwarz.
Also ich glaube auch nicht, dass sich das dieses, wie soll man sagen, dass die Windkanten da erst, wenn sie kommen, auf der Brücke zustande kommen, sondern schon halt viel früher, weil da das schon viel früher losgehen wird mit der Hektik im Feld und auch da der Wind schon Einfluss nehmen wird. Und so wie ich das jetzt gelesen habe, wurde auch diese Brücke noch nie scheinbar für den öffentlichen Verkehr gesperrt.
Aha. Ja, aber Samstagnachmittag, da hast du noch nichts zu tun, wenn die Tour da ist. Nee, aber habe ich auch noch nicht, also wer mir jetzt, ich habe mich aber mit dieser Brücke, wenn ich ehrlich sein darf, auch nicht so richtig, wie kommen die denn von da aus dann, die müsste ja dann auch wieder eine ganze Ecke fahren, ne? Also reisen im Sinne. Oder wie viel ist das? Die müssen ja dann auch
von... Naja, die fahren ja dann von quasi dann, wer hier den nächsten Tag, fahren sie dann weiter. Mhm. Und die andere Insel, von der sie, also sie fahren auf die Insel auf der zweiten Etappe nach Finn, Fjonje, von Seeland aus.
Mhm.
Und fahren dann am dritten Tag von der Nachbarinsel von Finn, von Jutland aus weiter. Also die müssen können da auch quasi ja per Bustransfer weiterfahren.
Ah, okay. Ja, ich tue mich da gerade ein bisschen schwer irgendwie mit dem Maßstab der Karte, die ich hier habe. Aber das sind ja schon so 200 Kilometer vom Ziel bis zum nächsten Start.
Ja, ist ein gewisser Transfer.
Ja. Boah, hätte ich auch keinen Bock. Also, naja, okay. Haben sie ausgesucht. Das ist ein Job.
Aber Tag 3 ist natürlich sehr schön für deutsche Fans, die in Norddeutschland wohnen. Das ist sehr, sehr nah das Ziel Sonderburg bei Flensburg.
Ja, das ist quasi auf einer Höhe mit Westerland, also von Flensburg nur 20 Kilometer entfernt. Da kann man schon mal durchaus fahren. Oder von Kiel kann man ja auch, kannst ja von Kiel aus dem Rad hochfahren und wieder zurück.
Ja, wäre ein Tagesausflug an die Strecke.
Ja. Was passiert auf der Etappe? Nicht. Warte, jetzt bin ich hier.
Da rechne ich jetzt nicht mit so viel, also Action in Sachen Gesamtklassement. Da wird die zweite Etappe prädestinierter dafür sein, dritte Etappe eher was für die Sprinter.
Was wird denn bei der zweiten Etappe passieren? Jetzt mal, wir haben jetzt über die Gefahren gesprochen. Glaubst du, es wird eine Ausreißergruppe geben, die noch eingeholt wird? Oder wird es eine klassische Sprinter-Etappe werden? Oder wird alles zerpflückt wie ein Pulled Pork-Fleischstück da ankommen in 200 kleinen Grüppchen?
Nee, selbst wenn da mal eine Ausreißergruppe um 50 Sekunden wegkommt zwischendurch, die werden vom Feld gefressen. Also da gibt es keine Chance für Ausreißer an dem Tag bei so einer Hektik. Und ich rechne mit einer ähnlichen Etappe, wie ich sie 2015, als wir da in den Niederlanden waren, auf dieser künstlichen Insel gab es ja auch diese Ankunft. Das war ja ähnlich mit so einer Etappe, rechne ich nur noch mal in krasser.
Habe ich dir nicht den Link geschickt auch von den Nationalmeisterschaften aus Norwegen? Ja. Wo ja auch alles so komplett auseinandergeflogen ist bei irgendeiner Windkante. Also so etwas erhoffe ich mir ein bisschen. Und was ich allerdings am liebsten hätte, wenn wirklich alle die 4, 5, 6, 7 Fahrer, die wir nachher als Favoriten auserkoren, naja, dass keiner von denen so weit abgeschossen wird, weg vom Schuss ist hinterher, dass er hinterher sagt, okay, an dem Tag habe ich die Tour verloren. Das finde ich schade. Wenn es zur Spannung beiträgt, finde ich das super, aber ich möchte nicht, dass das irgendwie jetzt schon da eine Vorentscheidung getroffen wird im negativen Sinne gegen irgendjemand.
Das ja, also ich denke, kommen wir später vielleicht noch drauf zu sprechen. Ja. Teams, die mit einer Mehrkapitänstrategie an den Start gehen, sind klar bevorteilt oder haben aus meiner Warte heraus das richtig gemacht, weil da spielen halt so viele Faktoren mit rein, dass du deinen Kapitän verlierst durch Pech einfach auf diesen ersten Etappen, dass es da sinnvoll ist, mehrere Eisen im Feuer zu haben.
Mhm. Ja, und vielleicht auch erst nach Dänemark im ersten sogenannten Ruhetag, sag ich mal in dem Fall, da mal weiterschaust. Etappe Nummer 3, ja, das wird dann in Anbetracht der Flachheit der ganzen Veranstaltung und vom Ruhetag. Bist du gerade vom Stuhl gefallen? Alles gut? Es klang gerade, als wärst du vom Stuhl gefallen. Geht noch, dann ist gut. Liegst jetzt so.
Es hat mich nicht so vom Hocker gehauen.
Vom Hocker gerissen.
Dritte Etappe.
Ja, dann überspringen wir die auch einfach. Montag gibt es einen Transfer. Ich würde sagen, dann machen wir so die nächsten, also das ist jetzt schon mal unsere Vorausschau für die nächsten Tage, wie wir sie ja sonst am Ende der Sendung machen. Die nächsten Etappen gehen wir jetzt auch mal einfach so weiter, ne? Wir können ja mal, ich meine, ab Etappe Nummer 4, 5 und 6 ist das eh alles nur noch wilde Spekuliererei, weil dann irgendwann wird es ja auch der Punkt erreicht sein, wo die Fahrer bzw. das Klassement ist bestimmt. Etappe Nummer 4, Dünkirchen nach Calais. Endlich mal Namen,
die ich
aussprechen kann. Ja. Hm. Ist auch so ein bisschen Klassiker, ne? Freilich recht viele vierte
Kategorien. Ja, genau. Und ich denke auch wieder viel Wind im Finale. Also das wird ein sehr hektischer Tag für die Fahrer.
Das ist Dienstag, 5.7. Hat mein Vater Geburtstag, muss ich mal merken. Ja. Wird jetzt aber, das könnte eine Ausreißer, das ist so eine gute Ausreißer-Etappe, wo sich vielleicht so ein paar Leute 20, 30 Kilometer vom Ziel irgendwie bei einer Windsituation davon machen. Kann ich mir gut vorstellen. Dann Lille nach Arnberg? Nee, Lille liegt doch ganz woanders, oder?
Doch, genau.
Echt?
Im Norden von Frankreich, in der Nähe der belgischen Grenze.
Ah, dann habe ich ein anderes Lille. Naja, egal. Das wird eine Kopfsteinpflaster-Etappe. Im Wald von Arenberg dann endend? Kann das sein? Ist das so?
Vor dem Wald von Arenberg, ja.
Ah, schade.
Also sie fahren da jetzt nicht direkt durch das Ding durch, sondern machen quasi davor das Ziel. Aber man muss sagen, da sind einige Sektoren auch dabei vom Kopfsteinpflaster, die auch bei Paris-Roubaix gefahren werden. Mhm. Und das wird ordentlich, also das wird, wie wir es schon bei den anderen Kopfsteinpflaster-Etappen bei der Tour gesehen haben, wird ähnlich selektiv werden. Also da kann man sich auf einen spannenden Fernsehtag freuen.
11 Sektoren sind es insgesamt. So wird es mir zumindest bei der von mir favorisierten Ansicht der Strecke bei der Tour direkt gezeigt. Werden die bei dir auch die Streckenlängen angezeigt bei Pro Cycling?
Von den Sektoren?
Ja.
Nur, also ich habe hier eine andere Quelle.
Nochmal?
Angezapft.
Nee, ich habe hier noch was. Da ist noch eine andere Ansicht. Also ich finde das von der Tour sehr gelungen. Sind jetzt nicht allzu lange Strecken, Abschnitte, aber
mal 400. Ja, also teilweise 2400 Meter und 1400, 1600.
Ja, okay. Ich habe jetzt die ersten erst gesehen. Da habe ich die 1 übersehen. Davor. Ja, stimmt. 2,8, 2,4. 2,4. Ja, ein Spaß wird das nicht. Also da kann ich mir vorstellen, dass so mancher Fahrer da...
Wenn da jetzt nur so Spezialisten von Paris-Roubaix mitfahren würden, dann würde ich sagen, okay, ja, das ist eher so biedere Hausmannskost, was die da serviert bekommen. Aber da ja jetzt da auch die ganzen Classement-Fahrer und sehr leichten Bergfahrer mit drüber müssen, ist das schon eine ganz, ganz hohe Hausnummer.
Am Ende wird es doch ein Rennen zwischen Wout van Aert und Nils Pollitt, oder? Nils Pollitt, der hat sich, glaube ich, den Tag angeschrieben.
Das glaube ich auch. Die Frage ist...
Echt? Ich schieße so einen Tipp raus und du sagst, ja, stimmt.
Aber ja, die Frage ist auch, genau wie bei Wout van Aert, wäre es Primoz Roglic, den er in dem Fall vielleicht babysitten muss, und Wout van und Nils Pollitt vielleicht Alexander Vlasov.
Ja, aber
der einzige von diesen Kopfsteinpflaster-Superstars, der da wirklich völlig freie Bahn hat, ist, glaube ich, Mathieu van der Poel.
Okay. Ja, aber das wäre doch, die drei auf den letzten Abschnitt nochmal zusammen, das wäre ein schöner Spaß. Nils Pollitt mit dem Rückenwind des deutschen Meistertrikots kann sich jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr Ansprüche da machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein schöner Tag wird. Ich habe noch eine wichtige
Frage. Und dazu vielleicht noch Peter Sagan.
Ja, der nicht, auf gar keinen Fall möchte, dass jemand von Bora gewinnt, aus alter Unverbundenheit sozusagen. Ja, was ist das? Das ist Mittwoch, ne? Ich bin ja die ersten zwei Wochen komplett im Urlaub mit der Familie. Muss ich noch mal irgendwie hinkriegen, wie ich mir das alles anschauen kann. Das wird schwierig. Fällt mir gerade ein, das wollte ich gerade sagen. Ich habe ja so ein komplett andere Baustelle, komplett anders. Wir sind gerade jetzt bei Medien. Wir haben ja diesen Eurosport-Player-Account. Ich habe nur so ein Fire-Tablet, weißt du?
Ja.
Und die haben ja nicht den neuen, den normalen Android-Store. Falls irgendeiner unserer Hörerinnen und Hörer weiß, wie ich dass die Eurosport-App auf dem Fire-Tablet laufen kann. Ich habe schon 2, 3 Anleitungen im Netz gefunden, die ich nicht hingekriegt habe. Wenn da irgendjemand einen Tipp hat, wäre ich sehr verbunden für die Mitteilung dieses. So, aber zur Not muss ich halt auf dem Laptop. Weißt du noch, ob das im Ausland ging? Ich habe da, glaube ich, schon mal so geschimpft, dass das nicht ging, ne? Wenn man in Frankreich ist.
Es Kommt drauf an. Also, ich war
wo ich in Frankreich bin?
Nee, aber ich glaube, da spricht eigentlich nichts dagegen, weil ja das Angebot sozusagen paneuropäisch ist, oder nicht?
Ah,
also,
ja. Stimmt.
Ich weiß mir jetzt auch nicht hundertprozentig genau. Ich kann nur sagen, neulich zum Beispiel, als ich in Österreich war, da funktionierte das genauso, aber es ist halt deutschsprachiger Raum noch.
Ja. Also, es, wenn ihr den Podcast hören möchtet, wie wir über die Tour sprechen, dann müsst ihr mir irgendwie helfen, wie ich in Frankreich das schauen kann. Und ich kann kein Französisch. Obwohl ich letztens das Holländische, habe ich sogar auf Holländisch, nee, was habe ich? Die Mont Ventoux Challenge, die habe ich ja sogar auf Französisch geguckt, weil ich in der Not, weil ich es unbedingt sehen wollte. Also, irgendwie kriege ich es schon hin. Zur Not, erinnerst du dich noch an die Vuelta, die Chris Horner gewonnen hat?
Die Vuelta, ja, 2013, sehr gut.
2013 habe ich die komplette Vuelta nur in der Süddeutschen Zeitung verfolgen können. Das war auch. Ja. Wir hatten ja sonst nichts. Da war das Internet, also weiß ich auch nicht, aber irgendwie, da gab es noch nicht. Naja, egal. War aber auch mal schön. So, welche Etappe waren wir jetzt? Also, Fire Tablet hier, Eurosport Player. Wenn jemand einen Tipp hat, immer gerne. Hier info@velohome.de. Etappe Nummer 6 von Bichet nach Long. Fehlender Buchstaben?
Wieso?
L-O-N-G-W-Y. N-G-W-Y, das klingt, als wenn da was fehlt. Ja.
Longui.
Longui. Hügeliges Ding, aber jetzt auch nichts. Also, ich kann das schwer einschätzen, diese kleinen Dinger am Ende, ob die so wehtun werden. 220 Kilometer nicht gerade kurz, aber wir sind ja noch in der ersten Woche und alle sollten noch voll im Saft stehen.
Ja, da gab es mal so eine Etappe auch schon 2017 in Longwy, die Peter Sagan gewonnen hat, damals auch aus einer sehr, sehr kleinen Gruppe heraus. Also was, glaube ich, sicher ist, dass an dem Tag die reinen massigen Sprinter keine Rolle spielen werden.
Ja, auf den letzten gut 2 Kilometer geht es nochmal bis zu 11% hoch. Also fährt Valverde mit? Das wäre so ein Valverde. Also wir werden wahrscheinlich auch in 100 Jahren sagen, das ist so eine Etappe, wie ein Valverde schmecken könnte.
Ja, ich glaube, das ist so ein eher so ein, wie soll man sagen, Wout van Aert-Tag oder Alaphilippe-Tag, der leider nicht mitfährt.
Ja. Ja, wir müssen uns den Valverde langsam aber sicher aus dem Kopf schlagen. Wir müssen langsam anfangen, Abschied zu nehmen. Das wird so schwer. Das ist der Donnerstag nächster Woche. Freitag nächster Woche. Vor dem Wochenende ist dann so etwas wie der erste Bergtag, möchte ich sagen. Aber auch nicht so richtig, also nicht ein bisschen, aber nicht so richtig schlimm.
Also ein Bergsprint, also man hat am Ende dieser Etappe von Tremblay nur, also da hat man 2 Drittkategorie Berge reingebaut, in den Vogesen, die jetzt aber nicht wirklich ja, selektiv sind. Und dann diese Auffahrt zur Planche de Belfie, oder besser gesagt zur Super Planche de Belfie.
Ja.
Also den Anstieg, den wir jetzt aus den letzten Jahren schon eigentlich zur Genüge von der Tour de France kennen, auch diese Ankunft in diesem Jahr mit diesem Gravel-Stück gab es ja 2019 schon mal, wo der Garen Thomas gewonnen hat, beziehungsweise hat er nicht gewonnen, sondern war dann aus dieser Favoritengruppe der Beste, ich glaube Dylan Toins hatte da die Etappe gewonnen.
Irgendeiner war weggefahren, ja. Ja, 24% am Ende, also insgesamt hinten raus 7 Kilometer Anstieg. Ja, aber das wird dann noch keinem wehtun. Ich glaube auch nicht, dass wir an dem Tag irgendetwas sehen, was die Tour hinterher sagen wird. An dem Tag wurde der oder der geknackt. Ich glaube auch, dass da wieder ein paar vielleicht vorne wegfahren werden und dass sich ansonsten die ganzen Favoriten in der Gruppe von, ich sag mal, maximal Abstand von 20 Sekunden da zusammenfinden werden.
Andererseits ist das natürlich auch so der erste Test am Berg, wo man dann immer so 2, 3 Überraschungen bestimmt hat, wo man gedacht hätte, oh, die können noch mithalten auf jeden Fall und die fliegen dann hinten raus.
Kann natürlich sein, dass die Teams mit 2 Favoriten einen vorneweg schicken werden. Ne? Also sagen nach dem Motto Favorit A, Favorit B, unseren wahren Favoriten halten wir ein bisschen hinten und den anderen schicken wir raus und nenn das, wie es ist. Team Ineos könnte ja einfach so sagen, dass sie sagen, pass mal auf, wir schicken, wie heißt der, Daniel Martinez? Genau, Daniel Martinez schicken wir vorweg und Gerard Thomas kommt von hinten, ne, oder umgekehrt, genauso. Ne, das wäre so ein taktischer Schachzug, den man da gehen könnte. Aber also ich glaube nicht, dass an dem Tag schon viel passieren wird. Die werden sich alle die Kräfte sparen für den nächsten Tag nach Lausanne. Nee, ja. Das war ein Scherz. Ich glaube nicht, glaube ich auch nicht, dass viel passiert. Also es ist eine ganz komische Etappe, wie ich finde.
Es ist auch ja, im Prinzip eine Mini-Bergankunft. Also diese Ankunft am Olympiastadion, meine ich da in Lausanne, sind dann nochmal 4,8 Kilometer mit 4,6% zum Schluss. Also sowas für einen Puncheur.
Ja, aber man nimmt auch sehr, 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 sehr lange Anlauf, ne? Also du bist ja von Kilometer, was ist das? 136, da fährst du ja auch erstmal so an die 40 Kilometer fast nur bergab und lässt rollen. Da fängst du quasi das Ausfahren schon während der Etappe an. Und dann am Ende werden noch mal ein paar Leute dann sich da reinhängen. Aber finde ich irgendwie eine ganz komische Etappe. So nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich glaube, den Satz werde ich heute noch ganz oft sagen. Muss ich zugeben. Dann haben wir schon den Sonntag. Da habe ich ein bisschen Sprachprobleme, das alles auszusprechen. Von
Aigle nach Châtel Le Porte du Soleil.
Okay, das klingt da.
Also Aigle kennst du ja wahrscheinlich, das ist der Hauptsitz der UCI.
Ja.
Da fährt man dann auch, glaube ich, extra zweimal vorbei, wenn ich mich nicht hier täusche. Genau, wird zweimal zu sehen sein, der Hauptsitz der UCI. In dessen Zeichen so ein bisschen diese Etappe auch da entlang dieses Sees steht. Und die, ja, es ist keine richtige Bergankunft, sondern man fährt da im Finale ja einen Berg hoch und dann sind es nochmal so 7 Kilometer, von denen 5, schätze ich mal, so leicht abfallend sind wie eine Abfahrt und dann nochmal 2 bergauf. Also das ist jetzt, wie du schon gesagt hast, bei der vorigen Etappe nicht Fisch, nicht Fleisch. Mhm. Also da werden sich die Favoriten lieber die Kräfte sparen.
Ja, also das ist, glaube ich, die Etappe werden sich so manche Ausreißer da ganz rot markiert haben. Weil es macht ja total, also wenn ich jetzt irgendwie ein Ausreißer wäre oder jemand, der keine Karten hier fürs Gesamtklassement im Feuer hat, dann am nächsten Tag Ruhetag, da kannst du ja diesen langen Anstieg, der ja 16 Kilometer ungefähr hat, kannst ja Vollgas hochfahren, vielleicht noch mit 2, 3 anderen, dich da nochmal kurz erholen und dann versuchen, nochmal da hochzuziehen. Also wie gemacht, finde ich, für einen Ausreißertag. Also das fällt jetzt spontan keiner ein, aber da gibt es bestimmt ein paar, die sich den angeschaut haben. Montag dann Ruhetag und dann sind wir sogar schon in der zweiten Woche. Geht dann am Dienstag weiter mit einer Etappe, wo ich schon sage, auch wieder so, ja, nichts Halbes und nichts Ganzes.
Für Ausreißer, ne? Also man wollte da scheinbar nicht die Favoriten überfordern direkt nach dem Ruhetag. Also so, man fährt zwar da irgendwie durchs Bergmassiv, aber doch nicht richtig, weil die richtigen Berge nimmt man nicht mit und diese Ankunft nach Megève ist auch an diesem Altiport, meine ich, wo vor 2 Jahren Lennart Kemner mal eine Etappe bei der Dauphiné gewonnen hat. Das ist nicht so richtig steil, also immer so 3-4% über 20 Kilometer, also so ein Rollerberg.
Ja, an den könnten wir auch entspannt hochfahren. Da mal würde ich mir keine Sorgen machen. Und dann geht es weiter vom ehemaligen Winter-Olympia-Ort Albertville nach Col du Grand Nom, Serre Chevalier vielleicht. Ach ja, der Lutheran ist dabei, der Galibier ist dabei, der Telegraph ist dabei.
Ich finde schon, dass es so insgeheim vielleicht so die Königsetappe der Tour ist.
Oh, Skandal, Riesenskandal. Lug und Trug, dreht dem Mann das Mikro ab. Auf keinen Fall ist das die Königsetappe. Aber es ist eine schöne Etappe.
Ja, also man fährt an dem Tag den Col du Galibier von der schweren Seite über den Telegraph auch. Und
Grüße an der Stelle von Christoph von Rennradblock.ch, mit dem ich damals irgendwann Arno 33 genau diese Auffahrt so gemacht habe, Telegraph und Galibier. Wunder, 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 wunderschön.
Ach. Ja, und auch sehr schwer. Und
war natürlich kein Problem für mich.
Ich habe nichts anderes
erwartet. Boah, habe ich gelitten. Naja, egal. Weiter. Ja.
Ja, also da wird schon richtig ausgesiebt, wenn man will. Und dann zum Schluss die Ankunft auf dem Col du Granon. Der Berg wurde erst einmal bei der Tour de France befahren. Du weißt es vielleicht auch. 1986. Also,
ich erinnere mich, wie als es gestern gewesen wäre. Mit 11.
Die Ära von Bernard Hinault, die letzte große Ära eines französischen Tour de France Champions, mehr oder weniger dem Ende eingeweiht wurde durch Greg LeMond, der damals angegriffen hat oder in Richtung Col du Granon Und der Schlussanstieg, der ist halt richtig heftig. Mehr 11,3 Kilometer mit 9,2% im Schnitt. Dazu habe ich zumindest noch im Frühjahr gelesen, sehr, sehr schlechte Straßenverhältnisse. Und oben raus, man sieht es ja auch, in der Höhe von, ja, über 2300 Metern.
2413 sogar, sehe ich hier. Also sagt mir die Tour.
Der Col du Granon war auch, meine ich, lange Zeit die höchste Bergankunft der Tour, bis sie mal vom Galibier abgelöst wurde. Mhm. Die letzten 2 Kilometer da oben raus mit fast 10% in der Höhe, das ist schon sehr, sehr knackig.
Ja, ich verstehe, also du hattest mir im Vorfeld ja schon gesagt, dass die 13. Etappe, die Etappe am 13. Die du schon in den Kalender angestrichen hast, deswegen wusste ich ja schon, dass du da. Ja, ich verstehe, was du meinst, und das unterm sportlichen Gesichtspunkt ist das wahrscheinlich, wir sprechen jetzt natürlich direkt über Etappe Nummer 14, die sich am nächsten Tag anschließt. Ich glaube auch, dass das unter sportlichen Gesichtspunkten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die interessantere Etappe ist. Aber ne, bei uns spielt ja nicht nur der Sport eine Rolle, sondern auch das, die Show und das Zinnober und die Legenden. Und da ist am nächsten Tag mit dem Col de Lutheran, Col de Galibier, Col de Tulegraf, den kann ich schlecht aussprechen, Col de la Croix de Fer und Alpe d'Huez. Also wie soll man das noch toppen, außer man fährt von Alpe d'Huez noch zum Ventoux rüber?
Ja, also man
hätte. Und welche Argumente kann man dagegen anbringen noch?
Man hätte auch den Col de la Madeleine irgendwie noch einbauen können in die Etappe, dann wäre es zumindest noch ein bisschen selektiver geworden. Aber so, ja, wie du schon sagst, ist eine richtig schwierige Etappe. Andererseits kann man auch sagen, nach dem Start, gut, da geht es da halt den Galibier hoch zwar, aber über, ja, diese Autobahn, über den Lotharé, das nicht wirklich eine Ohr-Kategorie in meinen Augen verdient. Und zum Schluss, ja, Alpe d'Huez, klar, Alpe d'Huez ist Alpe d'Huez, also das ist so schon ein sehr schwerer Berg, aber ja, also ich kann mich jetzt auch nicht so an die Jahre zurückerinnern, wo in Alpe d'Huez die riesigen Abstände rausgefahren wurden. Eigentlich immer nur dann, wenn es vorher so richtig schwer über 2-3 Berge war.
Wobei ich auch glaube, wenn man die beiden Etappen wieder mal, wie ich das so gerne sage, dann im Zusammenhang sieht und in der Summe sieht und wenn die sich am Tag vorher, also die gehen ja jetzt nicht frisch da rein, ne? Das ist ja keine Tagesrennen, wo sie mal 160 Kilometer gefahren werden. Die sind mittlerweile beim Ende der, wann war das? Am 14. Ne, 14. Juli natürlich, französischer Nationalfeiertag, muss man auch in dem Zusammenhang unbedingt erwähnen. Die haben schon 1,5 Wochen Tour de France in den Beinen, haben am Tag davor, leider steht bei mir hier nicht, wie viel Höhenmeter so eine Etappe insgesamt hat. Das, weißt du das? Steht das bei
4750
dir?
4750 hat die.
Und die am Tag davor? Wahrscheinlich dann irgendwie, keine Ahnung, 5,5.
Nee, kann ich dir jetzt gerade nicht sagen.
Ist doch nicht wichtig. Ne, lass es mal 5 sein, lass es mal auch 4,5 sein, keine Ahnung. Ne, ist ja nicht so, dass sie frisch da hinkommen. Ne? Und nö. Also ich bin, also beide Tage sind wichtig, aber ja, also den Galibier von der anderen Seite hast du auch schon recht, der hat auch schon, also es sind auf jeden Fall 2 Top-Tage.
Auf der anderen Seite sage ich ja auch immer, bin das ein bisschen zwiegespalten bei solchen Ankünften wie Alpe d'Huez. Also die Tour de France braucht nicht unbedingt Alpe d'Huez, um die Tour de France zu sein, nee. Was damit sagen will. Also das hat ja in den letzten Jahren, als da die Ankünfte waren, schon teilweise bizarre Auswüchse genommen, was da mit dem Publikum teilweise los war. Also deswegen habe ich da immer so ein bisschen Sorgen, muss da immer an diesen Typen denken, der da damals Nibali vom Rad gehauen hat oder 99 Gerini, das kann auch immer mal ganz schnell anders ausgehen.
Ja, das ist bei mir immer bei diesen legendären Anstiegen ist das natürlich Voraussetzung, dass nichts passiert, was irgendeinen der Favoriten oder überhaupt irgendeinen der Fahrer davon abhält, seine Leistung abzurufen. Also da, ich hoffe einfach, ich hoffe, dass das eine gute Party wird, aber immer im Rahmen dessen, dass der Sport dadurch nicht beeinflusst wird. Ich meine, ich werde nie vergessen, also die Bilder sind ja auch immer grandios, wenn irgendwelche Fahrer hinten aus dem, sag mal schnell.
Gruppetto. Aus dem Autobus.
Ne? Aus dem Gruppetto mit dem Bier in der Hand ein Wheelie fahren, da hochfahren. Ne? Also solche Bilder braucht man ja auch und sowas ist ja auch, im Grunde genommen ist es ja alles Unterhaltung. Ne?
Und das ja, aber ist ich schon, glaube, so Bier nehmen wird in diesem Jahr eher keiner bei der wieder angespannten Corona-Situation.
Ja,
also vielleicht okay. Aus dem Auto, aber nicht von einem Zuschauer.
Ja, das stimmt. Obwohl, keine Ahnung, wie sagst du immer, wenn die sich den zweiten Tag so den Draht aus den Ohren fahren, ob da jeder Herr seiner Sinne ist, wer weiß es schon genau. Ich freue mich jedenfalls auf beide Etappen im Zusammenhang und hintereinander. Freitag geht's dann, nach den zwei Tagen kann alles andere erstmal nur irgendwie Beiwerk sein. Wird so eine Etappe
für Ausreise in Richtung
Saint-Étienne. Ja, Saint-Étienne, auch ein Ort, der immer dabei sein muss, glaube ich. Und am nächsten Tag wird das eine interessante Etappe, den Samstag, den habe ich mir auch schon sozusagen markiert, weil ich glaube, dass das eine Etappe ist, die man leicht unterschätzt.
Ja, ist 200 Kilometer fast lang, also ich sehe hier auch fast 3500 Höhenmeter, und was man auch nicht unterschätzen darf, also sie fahren so da durch das Massiv Central, also das Zentralmassiv, und da sind die ganzen Berge sehr exponiert dem Wind gegenüber, das könnte ziemlich ätzend werden.
Ja, und am Ende hinten dieser Anstieg, den, also das ist jetzt kein Galibier, das ist kein Alpe d'Huez, aber das sind jetzt auch wieder so 3-4 Kilometer irgendwie mit 10%, die können nach der ganzen Zeit auch wieder ordentlich wehtun, und vor allen Dingen dann auch, das ist so eine Geschichte, da kann man vielleicht so 20 Sekunden wieder als Favorit rausholen auf die anderen, ne, wenn man da vernünftig fährt. Und
nimmst ja, du ja diese Bergankunft, sondern auch Ankunft auf einem Flugfeld nach Monde, hatten wir auch schon ganz oft. Da erinnerst du dich vielleicht noch dran, wo damals da am Mandela Day Stephen Cummings gewonnen hat.
Ganz, ganz dunkel, um ehrlich zu sein. Ja, Carcassonne ist klar, ist gebucht, ist aber auch eine Etappe, wo ich jetzt fast schon sagen könnte, das wird ein ruhiger Tag und die Sprinter dürfen nochmal ran.
Es sei denn, es ist Wind, also das ist ja da in der Mittelmeerregion öfter mal ein Thema, aber das muss man dann sehen.
Ja, aber ansonsten ist da jetzt nichts, was irgendwie im Kopfschmerzen bereiten würde. Also meiner Meinung nach wird das so eine Geschichte werden, dass am Tag vorher Ausreißer, vielleicht an dem Tag dann die Sprinter, also dass sich die Favoriten schon so einen halben Ruhetag an dem Sonntag gönnen können, bevor sie sich am Montag dann den richtigen Ruhetag in Carcassonne leisten. Auch schön, dass man da nicht groß reisen muss, ne, wollte ich gerade noch erwähnen. Ne? Also dass die in Carcassonne ankommen, Carcassonne Ruhetag und am nächsten Tag Carcassonne wieder Start. Hat ja auch was für sich.
Und ist mit Sicherheit auch nicht der schlechteste Ort, um irgendwie einen Ruhetag zu haben. Also ist ja auch eine schöne Gegend.
Ja, definitiv. Ich war ein oder zweimal in Carcassonne, ich weiß es schon gar nicht mehr. Muss man überlagen. Naja, wurscht. Da geht es jedenfalls am Dienstag wieder los. Und dann.
Ja, da wollte ich gerade sagen, da haben sie nochmal so einen halben Ruhetag nach dem Ruhetag zumindest. Da gibt es im Finale nur zwei Erstkategorie-Berge. Der Port de l'Hers und die Mur de Péguer, die zwar relativ schwierig ist, aber der Gipfel davon ist noch so 22, 23 Kilometer vor dem Ziel. Also von daher glaube ich eher, dass sich da bei den Favoriten nichts tut und dass was für Ausreißer wird.
Ja, absolut, unterschreibe ich so, wie du sagst. Und wenn ich finde, wie wir es hier beschreiben, das gibt auch so ein bisschen, Entschuldigung, wenn ich jetzt schon fast auf so eine Ebene drüber gehe, das gibt auch schon so ein bisschen allgemein meine Meinung zur Tour wieder. Weißt du, wir so, ach ja, hier, zwei Tage sind wir sehr begeistert, aber der Rest, auch der nächste Tag, ne, wir befinden uns immerhin in der Mitte der letzten Woche, das muss man sich vor Augen führen. Col de Aspin, okay, erste Kategorie, schön, dann nochmal eine zweite Kategorie, erste Kategorie. Aber, sagen wir mal ehrlich, das Einzige, was mich an dem Tag dazu auf den Gedanken kommen lässt, dass es da richtig abgeht, ist, dass es eine 130-Kilometer-Etappe nur ist. Und dafür hat man dann drei Berglein da drin, aber.
Wobei ich da schon sagen würde, dass die Etappe mehr halten könnte, als das sie jetzt auf dem Papier verspricht, weil diese Ankunft, Peyragudes, wenn du das mal anguckst, dieser letzte Kilometer oder zumindest so die letzten 600 Meter sind so 16% im Schnitt, und da kann man sich, erinnere ich mich zumindest immer noch sehr gut an diese Bilder von, war das 2017, als da Froome mit einer 500er Kadenz fast auf der Stelle gestrampelt ist und da, glaube ich, eine halbe Minute oder so auf Bardet und Aru verloren hat in dieser steilen Wand.
Na, okay, das hatte ich nicht auf dem Schirm, aber nichtsdestotrotz ist das jetzt ja, ich ziehe zurück, was ich vorher gesagt habe. Kann vielleicht was werden, aber ne, also.
Je nachdem, wie man die Etappe auch angeht, also wie man es halt fährt.
Das wird halt, genauso wie ich es eben gesagt habe, für Etappe Nummer 2 war es, glaube ich, oder Etappe Nummer 4, irgendwie, ne, wenn du noch zwei Kapitäne hast oder wenn du zu diesem Zeitpunkt noch zwei Eisen im Feuer hast, musst du halt einen an dem Tag nach vorne schicken. Den musst du wegschicken, den ganzen Tag Terror machen lassen und den anderen hinten in Ruhe sitzen lassen und der muss dann am Ende drüber bügeln. Also das kann ja die einzige Möglichkeit sein, wenn es sich so darstellt. Donnerstag geht's nach von Lourdes nach Hautecam.
Und ja, ich finde das eine sehr, sehr schöne Etappe. Also man hat da drei Pyrenäengipfel auf 143,2 Kilometer. Und ansonsten ist es häufig so, dass man, wenn man nach Hautecam fährt, immer über so ein Flachstück fahren muss. In diesem Jahr hat man aber mit diesem Col des Bandeles, der vorletzte Anstieg, so einen Berg gefunden, der es möglich macht, quasi direkt aus der Abfahrt von diesem Berg in den Schlussanstieg nach Hautecam zu fahren.
Mhm. Bin auch positiv überrascht davon. Also das ist für mich zumindest in der dritten, also ich weiß nicht, die in der dritten Woche so die Etappe, auf die ich, wo ich sagen muss, okay, das, die reißt für mich einiges raus. Also wenn die nicht noch irgendwie da reingerutscht wäre, wäre ich echt extrem enttäuscht gewesen. Und das auch mit der Länge der Etappe, ne? Also es hätte auch Touren gegeben, wo man vorne und hinten gerne nochmal so oder vorne nochmal so 20, 30 Kilometer Schleife drangelegt hätte und hätte da dann wieder eine 170, 180 Etappe gemacht. Und es wäre wahrscheinlich weniger passiert, als sie jetzt einfach so kurz zu fahren.
Ja, oder aber du machst die Etappe halt noch länger und baust noch zwei Bergpässe ein. Das wäre die Alternative gewesen.
Ja, das wäre die Alternative. Aber so finde ich das doch ganz gut. Vor allen Dingen, wie gesagt, im Anbetracht der Tatsache, wie weit hinten das in der Tour schon ist. Bin gespannt. Also, aber
das ist die letzte Chance für die Bergfahrer, um da nochmal vor dem Zeitfahren was gerade zurück.
Ja, und Also ich glaube, ich tue mich jetzt ein bisschen schwer, schon diese Etappen dann zu bewerten, weil ich glaube, das wird einfach massiv davon abhängen, wie das Klassement sich darstellt. Ne? Also wenn da jetzt, keine Ahnung, ein guter Zeitfahrer schon mal 3 Minuten führt, naja, dann wird entweder komplett Krawall gefahren oder alle strecken schon die Segel. Nee, wie heißt das? Strecken die
Waffen.
Segel? Die Waffen, genau. Streichen die Segel, das mache ich.
Den Anker.
Ja, und werfen den. Und werfen das... Nee, wie heißt das?
Das Handtuch.
Werfen das Handtuch und lichten den Anker. Freitag, 22.07., bevor wir uns komplett in der Sprichworthölle verlieren, ja, wird ein Sprintankunft, oder? Für die Sprinter, die noch da sind, so ein Sagan wird an dem Tag, glaube ich, gewinnen. Oder Cavendish. Ja, ich schicke die Hoffnung jetzt nicht auf mehr. Nachdem du mir wieder Hoffnung gemacht hast, glaube ich, bis zum letzten Moment dran, dass irgendeiner noch ausfällt.
Ich denke, das wird so vor Paris dann nochmal so ein Geschenk an die Sprinter mehr oder weniger ist. Also da wird es, wenn es noch genügend Kräfte bei den Sprintmannschaften gibt, eine Sprintankunft geben, ansonsten Ausreißer.
Okay, ich sag Sprinter, du sagst Ausreißer, das ist doch schön. Aber also, aber ich glaube, die holen sich das nochmal. Es gibt nicht so viele Sprintmöglichkeiten diesmal, finde ich.
Nee.
Zeitfahren wird am Samstag gemacht. Ja, was soll man sagen? Ne? Also 40 Kilometer,
ist kein
relativ lang.
Rein flaches Zeitfahren, also 40,7 Kilometer lang, ja, stimmt. Und zum Schluss ist es tatsächlich noch mal ein bisschen bergig.
Ja.
Da geht schon noch mal ordentlich bergauf.
Okay,
wenn du guckst von
Kilometer
2 vor dem Ziel bis ins Ziel macht man 118 Höhenmeter.
Ja, das stimmt schon. Also ja, bis Kilometer 32, ne? Da ist es dann relativ flach oder 36. Ja, aber glaubst du, deswegen haben die Bergfahrer jetzt weniger Angst vor diesem Zeitfahrer oder wird das Rad gewechselt da nochmal?
Nein, das glaube ich nicht. Also Da wird alles mit dem Zeitfahrer durchgefahren und also wir wissen ja, am Ende einer 3-Wochen-Rundfahrt sind da auch die Vorteile der Zeitfahrer gegenüber den Bergfahrern etwas ausnivelliert. Also da werden sich jetzt die Bergfahrer nicht viel anders drauf vorbereiten auf dieses Zeitfahren als auf ein normales Zeitfahren.
Leider Gottes bin ich zu der Zeit, wann war das? Der 16., nee, der 23, achso, das ist die Woche schon. Ach, wurscht. Ich bin eigentlich zu der Zeit gar nicht so weit weg, aber in der Woche. Ich bin leider in der falschen Woche da. Das ist das Doofe. Ja, und dann Paris. Was soll man sagen? Ich würde mir mal wieder eine Nicht-Sprinter-Ankunft wünschen, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Nils Pollitt macht es in Paris. Das wird auch. Das ist der zweite, zweite Etappensieg, hol dass ich da. Oder Mark Cavendish, das könnt ihr euch aussuchen.
Ja, wenn er dann noch fahren darf.
Na, wer überhaupt noch fahren darf, wer weiß, wie viel positive Fälle während der Tour. Also natürlich meinen wir damit Covid-19-Fälle uns eh einen Strich durch die Rechnung machen. Ich hoffe nicht, dass diese düstere Prognose wahr wird, aber ich bin gespannt. So, das war jetzt unsere Streckenübersicht. Müssen wir noch eine Fahrerübersicht mal geben, oder? Wer da so alles unterwegs
ist? Soweit man das Stand jetzt am Montagabend tun kann.
Also absolut, ja.
Sind jetzt zwar schon die meisten Startaufgebote bekannt, aber natürlich alles immer ohne Gewehr.
Ja, auf jeden Fall. Hast du als kleiner Junge auch nie verstanden, was das mit dem Gewehr bedeuten soll? Ich habe das sehr lange gebraucht.
Nee, da habe ich auch sehr lange gebraucht, muss ich sagen.
Ich habe noch für was anderes sehr, sehr lange gebraucht. Das muss ich dir aber mal abseits des Mikrofons erzählen, da war ich schon sehr, sehr alt, bis ich das erst verstanden habe. So, ich habe mir eben mal die Bet-and-Win-Quoten angeguckt und im Prinzip ist es ja sehr, sehr, sehr eindeutig. Pogacar gewinnt.
Ja, ich würde jetzt auch so sagen, vorneweg die beiden Außerirdischen, also Pogacar und Roglic und dann eine Stufe darunter der Rest.
Wobei ich bemerkenswert finde, dass Jonas Vingegaard direkt bei den Top-Quoten eigentlich mit Roglic auf ich glaube sogar gleich auf
war. Augenhöhe ist, ja. Also liegt vielleicht so ein bisschen daran, jetzt bei der Dauphiné zum Schluss. Meiner Meinung nach hätte da auch Vingegaard gewinnen können. Also da hatte Roglic zwischendurch auch Mühe dran zu bleiben, aber ich glaube, so teamintern ist da die Hierarchie bei Jumbo-Visma doch noch so, dass im Zweifelsfall auf Roglic eher gewartet wird als auf Vingegaard. Der war zwar Zweiter bei der Tour, aber Roglic, der hat da doch ja das größere Standing, hat dreimal die Vuelta gewonnen, ist jetzt vielleicht auch in seinen letzten ein, zwei Jahren, wo er die Tour gewinnen kann. Und ja, ich denke, also der wird es da am ehesten mit Tadej Pogacar aufnehmen können. Aber klar, wenn du Tadej Pogacar besiegen willst, dann musst du ihn in der ersten Woche besiegen. Also wenn du den mit in die Berge nimmst ohne Rückstand, dann wird es ganz, ganz schwierig. Also ich kann mich ja sehr gut noch an die Tour 2020 erinnern, wo er da ja dieses mirakulöse Zeitfahren auf der Planche de Belfier aus dem Hut gezaubert hat. Da hat er aber auch vorher in der zweiten Woche, war es meine ich, auf einer Windkante eine Minute 40 verloren und war deshalb ganz lange hinten dran. Also er hat da so eine gewisse Vorgeschichte und wenn das vielleicht auch gelingen würde, ihm da in der ersten Woche so 2 Minuten abzunehmen, dann könnte es eine spannende Tour werden.
Ja, vor allem würde man damit das Team UAE unter Druck setzen. Ne? Und das gab es ja auch noch nicht so häufig, dass sie so unter Druck waren, dass sie dass sie da irgendwie gefordert wurden, ne? Weil vielleicht ist das der einzige Weg, den man da hat. Was sagst du denn eigentlich zu dieser Nummer, bei welcher Rundfahrt war das, wo Maika und Pogacar da quasi ausbaldobert
haben? Slowenien-Rundfahrt.
Ja.
Ja, also ich persönlich bin da so überhaupt gar nicht von angetan, weil das finde ich, ist es ziemlich respektlos gegenüber der Konkurrenz, wenn ich sowas mache, da irgendwie so Kinderspielchen auf der Ziellinie und zum anderen B, musste ich sofort dran denken, was dieses Team bzw. die Teamverantwortlichen mit so einer Geste oder so einer Art Geste für eine Vergangenheit haben. Wenn ich daran zurückdenke, das war, meine ich, bei der Tour 2008, als da Kobo und Piepoli zusammen für Sonia Duval eine Etappe bei der Tour gewonnen haben und ähnliche Spielchen gemacht haben. Teammanager damals oder Verantwortlicher genau damals wie heute involviert Mauro Giannetti und das muss halt einfach als Fahrer von so einem Team, wenn ich nicht irgendwo absichtlich Minuspunkte sammeln will, im Hinterkopf haben.
Ja, ich fand das auch ein bisschen, ich glaube das einzige oder das beste Adjektiv, was mir da einfällt, so sinnlos, also so, was soll da, also fehlt mir das Verständnis für so nach dem, also ne, es gibt bestimmt alle möglichen Gesten oder alle möglichen, was soll das? Einfach die Frage, ne? Also ich musste wahrscheinlich genauso wie viele andere auch denken an die, ich muss mal kurz unter den Tisch hier kriechen, weil ich habe ein Stromkabelproblem, wenn sich die Akustik jetzt ändert. Ich musste an die Szene denken, damals mit Mappai, als die bei der, was war
das? Paris-Roubaix.
Genau, als sie zu dritt da drüber gefahren sind, da hat ja jetzt auch nichts, ne? Die können sich ja alle drei freuen und können ja auch meinetwegen untereinander vorher im Gespräch ausmachen, aber dieses offensichtliche Arroganz, also das fand ich auch so unangebracht und ich bin ja sonst, also ich glaube, das ist der... Ja,
soweit ich das auch beurteilen konnte, hat ja jetzt Bora, wo die da zu fünft angekommen sind, bei österreichischen Meisterschaften da auch nicht irgendwie, weiß nicht, was die dann gespielt hätten, eine Runde Monopoly oder...
die Reise nach Jerusalem mit Fahrrädern.
Haben sie auch nicht gemacht.
Also. Ja, nee, das gehört sich auch nicht. Das ist halt sportlicher Wettkampf und da soll der Beste gewinnen und nicht einer, der es irgendwie ausbaldowert hat. So, ich bin jetzt hier auch gleich fertig mit meiner Stromverlegung.
Aber es ist so eine klassische Geste, wo man sagt, Hochmut kommt vor dem Fall.
Ja, und da macht man sich auch keine Freunde mit. Und weißt du, bei einem Pogacar, wie alt ist der? 23? Da hätte ich das jetzt vielleicht noch so unter jugendlichem Schumpfsinn, Dummheit oder so, ne? Aber Maika ist jetzt auch kein kleiner Knabe mehr. Also da war ich fast noch am enttäuschtsten. Ja, oder? Sehe ich das so?
Nö, klar, also das ist schon völlig richtig. Von beiden wahrscheinlich, ja, vielleicht haben sie sich auch einfach in dem Moment nichts dazu gedacht oder.
Ja, das hoffe ich sehr, dass sie sich nichts gedacht haben, das wäre noch schlimmer.
Also. Ja, aber auf der anderen Seite, um zurückzukommen auf die Favoriten, also es gibt so ein paar, ja, eine Handvoll fast von Leuten, die dann, sage ich mal, die ich so hinter Primus Roglic und Tadej Pogacar einordne. Mhm. Dazu gehört beispielsweise Daniel Felipe Martinez, ja. Ineos, die jetzt, also hier stand Montagabend, das Aufgebot noch nicht final benannt hatten. Da stand noch so ein Fragezeichen hinter Adam Yates, der auch bei der Tour de Suisse einen positiven Corona-Test hatte. Aber so Daniel Felipe Martinez hat mir zuletzt dann bei der Tour de Suisse auch wieder sehr gut gefallen, hat am Anfang viel Zeit verloren. Weiß man nicht so genau, was da mit ihm los war, aber hat ja auch schon vorher die Baskenland-Rundfahrt gewonnen und auch starke Auftritte gehabt. Das wäre so einer. Mhm. Und dann haben die natürlich beispielsweise noch einen Geraint Thomas, der bei der Tour de Suisse ja auch super stark war, die Rundfahrt am Ende sogar gewonnen hat. Das ist natürlich auch einer, den man nicht abschreiben darf und der auch früher ja so Klassikerfahrer war, auch für die erste Woche.
Ja.
Ja, und dann zähle ich halt noch so Fahrer dazu wie Alexander Vlasov, der wirklich, denke ich, auch die Tour de Suisse gewonnen hätte, wenn er nicht mit dem positiven Corona-Test rausgegangen wäre. Da muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber wenn der so an die Form aus dem Frühjahr anknüpfen kann, ist er im Prinzip einer, der ums Podium fahren kann, zumindest, wenn nicht sogar die beiden vorne ärgern kann. Und letzten Fahrer, den ich jetzt nochmal dazu zähle in diese Gruppe, ist Enric Mas von Movistar, der zwar immer so ein bisschen unauffällig fährt, aber jetzt so mit 27 Jahren vielleicht in dem Alter ist, ja, wo ihn zum einen keiner so richtig auf dem Schirm hat, und er jetzt in die Blüte seiner Leistungsfähigkeit kommt.
Mhm. Ja, das glaube ich auch, dass das so einer sein könnte, der sich vielleicht mal irgendwie glücklich an einem Tag davon stiehlt und deswegen die entscheidenden Sekunden schon mal rausfahren kann, die ihm später zugutekommen.
Sehr interessant finde ich übrigens auch das Team Education First, wie die sich aufstellen werden.
Ja.
Also man hat jetzt gesehen, hast du ja auch da die Moventou Challenge verfolgt, also diesen Doppelsieg,
ja,
wo dann Guerrero vor Chavez gewonnen hat und Guerrero sogar, meine ich, in den Top 20 aller Moventou-Auffahrtszeiten. Ja. Und das könnte so eine Überraschung werden. Also ich glaube, spekuliere mit ihm so auf das Bergtrikot.
Ja, und Rigoberto Urán weiß ich jetzt auch nicht. Der war ja auch positiv bei dem Tour de Suisse, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Aber ich glaube, bei den ganzen Fahrern, diese Tour de Suisse-Fahrer, ne? Ich glaube, bei vielen wird es auch einfach die Frage sein, wie haben sie das überstanden, ne? Wie haben sie das verkraftet? Wie kommen die aus der Nummer wieder raus, sozusagen?
Andererseits glaube ich auch so, dass es vielleicht eher eine Vorsichtsmaßnahme war, die dann da rauszunehmen. Also in einem richtigen, also wie soll man sagen, im Ernstfall, hart auf hart kommt bei der Tour de France, hätte man sie vielleicht drin gelassen.
Meinst du? Aber wenn die einen positiven Test haben, also
Ja, schon. Also,
ja, schon. Ach komm, der Strich ist doch noch gar nicht da. Das ist doch gar kein Strich. Keine.
Wie soll ich das sagen? Also,
ja, bin ich auch gespannt,
klar,
wie du das sagst.
Will ich da den Teams nichts Böses unterstellen, aber ich glaube so, wäre das jetzt 2 Tage nach der Tour de Suisse gewesen oder einen Tag danach und die wären dann Trainingsfahrten gefahren, da hätte man denen dann vielleicht nicht zwingend gesagt, bleibt jetzt zu Hause, sondern man hätte dann eher so gesagt, ja okay, vielleicht testet ihr in 3 oder 4 Tagen nochmal so, wir wollen da jetzt nicht die Vorbereitung komplett aufs Spiel setzen und da die Pferde scheu machen, vielleicht ist es dann ja auch wieder weg, also zum Training hätte ich nicht gedacht, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man sie dann da zwingend irgendwie zum Stoppen zwingt.
Mhm. Ja, ich habe mich auch gewundert, ne, dass es auf einmal so extrem viele sind dort.
Und wer weiß, vielleicht gibt es ja jetzt im Vorfeld also auch noch einige positive, wo man dann halt so bis vielleicht zum letzten Tag vor der Teampräsentation hofft, dass da der Test negativ wird und man jetzt vielleicht weiß teamintern, okay, der ist vielleicht noch positiv, aber der könnte es noch schaffen und man wartet dann wirklich bis auf den allerletzten Drücker.
Ja, also erst vor der Präsentation den Test noch. Was ist mit Chris Froome?
Ja, wird fahren, also ist dabei.
So der Test will. Ja, aber
er war ja zuletzt wieder in sehr aufsteigender Form, musste dann aber bei der Dauphiné, meine ich, krankheitsbedingt aufgeben.
Wenn ich in aufsteigender Form bin, gewinne ich trotzdem nicht die Tour. Ne? Also ich finde es ein bisschen komisch immer noch. Also
ich glaube, er spekuliert insgeheim schon, irgendwie mal vielleicht in eine Gruppe zu kommen und dann einen Etappensieg zu holen. Also er war ja da bei diesem Alpenklassik oder Mercantour, Alpenklassiks Maritim, war ja schon 11. Also wenn er diesen Aufwärtstrend vielleicht bestätigen kann, dann könnte das vielleicht schon nochmal irgendwie was werden, dass er da an einem Tag zumindest nochmal so ein fettes Ausrufezeichen setzt. Dann aber klar, in der Mannschaft sind Michael Woods und Jakob Fuglsang die Kapitäne.
Ja. Dann haben wir noch, wen haben wir noch? Ich gehe mal so ein bisschen einfach so durch die Liste, durch so Namen, über die man stolpert und wo man sich denkt, ach, was ist denn mit dem? Team Arkea Samic, Quintana, also ne, ich greife jetzt bewusst mal auch ehemalige Toursieger raus. Quintana, der hat die Tour ja gar nicht gewonnen.
Nee, hat alles gewonnen, Giro und Vuelta, aber nicht die Tour, die fehlt ihm noch.
Wird aber dieses Jahr auch nicht sich ändern, oder?
Wird sich wahrscheinlich nicht ändern, aber ist so ein bisschen so ein Dark Horse, sage ich jetzt mal. Also war nach der Türkei-Rundfahrt, wo er auch gestürzt war, sehr, sehr lange da wieder, meine ich, in Kolumbien, kam dann erst zur Okzitanien-Rundfahrt, wieder zurück nach Europa, jetzt Mitte Juni, hat da aber auch wiederum einen kleinen Sturz gehabt, deshalb auch nicht so gut platziert gewesen und schwierig einzuschätzen, wie sein Leistungsvermögen aktuell ist.
Hast du von Bernal eigentlich nochmal was gehört, jetzt so aktuell im Stand? Also
ja, ist er fleißig am Trainieren.
Ja, dann Vuelta geht dann Bernal. Wen haben wir denn noch hier, der was über den Namen, die man stolpert? Peter Sagan, boah, für eine Etappe immer gut und da sind jetzt so 2, 3 Etappen dran, wo man sagen würde, da kann er durchaus mit vorne mitspielen.
Vielleicht auch fürs grüne Trikot wieder.
Ja, bin ich gespannt. Also ich meine, er hat die Erfahrung, auch bei den Zwischensprints mit reinzuhalten und überall. Also er ist einfach ein verdammt gewitzter Fahrer. Hm? Simon Geschke, auch 2. jetzt geworden bei den deutschen Meisterschaften. Ist so ein Kandidat, der auch mal bei einer Ausreißergruppe mit dabei sein könnte, um eine Etappe abzuschießen. Würde ich jetzt so seine Rolle auch ein bisschen interpretieren.
Ja, ich glaube, er hat da schon bei Cofidis die Freiheiten. Guillaume Martin, der Kapitän der Mannschaft, fährt jetzt das Double, also Giro und Tour. Also ist vielleicht auch nicht mit den höchsten Ambitionen gestartet im Gesamtklassement. Und da hat Simon Geschke mit Sicherheit die Freiheiten, in Gruppen zu gehen.
Wen haben wir denn noch? Wort von Art haben wir noch nicht erwähnt. Der auch, apropos Freiheiten, der wird wahrscheinlich auch den einen oder anderen Tag eine Freiheit bekommen.
Er möchte ja gerne aufs grüne Trikot fahren, also.
Das wäre natürlich hart, also auf grün und gelb.
Ja, das denke ich mir auch und ich bin gespannt, ob es da nicht innerhalb des Teams während der Tour auch zu Reibereien kommt, wenn dann wirklich Wout van Aert dicht am grünen Trikot dran ist, auf so in der Mitte der Tour und aber Primoz Roglic im Rennen um Gelb vielleicht sogar in Gelb ist und Wout van Aert dann darauf pocht, doch das grüne Trikot haben zu wollen.
Mhm. Ganz vergessen, Ben O'Connor agiert sehr.
Ist der vierte des Feuers. Also war bei der Dauphiné nach den beiden Jumbo-Fahrern, nach Vingegaard und Roglic, der stärkste Fahrer im Rennen. Hat sich formidabel entwickelt, aber ja, ich schätze ihn auch so. Vielleicht noch eine Reihe, sagen wir jetzt, was ich vorhin gesagt habe, bei Vlasov, Martinez,
Mast. Dritte Reihe sozusagen.
Ja, genau.
Okay.
Und dann vielleicht noch so, auch noch ein Überraschungskandidat oder einen, den ich gar nicht einschätzen kann, ist jetzt Romain Bardet, der auch startet. Da war er beim Giro bis zu seinem Ausscheiden ja auf Podest, wenn nicht sogar auf Siegkurs, aber da hat den Giro jetzt da gefühlt zur Hälfte gefahren, danach eigentlich keine Rennen mehr bestritten und kommt jetzt zur Tour de France mit so unklaren Ambitionen.
Ich habe noch, warte mal, ich habe mich jetzt hier verklickt, ich hatte doch gerade noch einen Fahrer, wo ich sagen wollte, gib mir eine Sekunde, ich wollte nicht zu Ben O'Connor, Races, sag mal schnell hier, das Team, nicht UAE, Bahrain Merida. Mit welchem Plan fahren die denn dahin?
Ja, wir haben zwei Leute für die Gesamtwertung, Jack Hake und Damiano, genau, Caruso. Caruso war ja letztes Jahr sogar Zweiter beim Giro. Und wenn der gut durch die erste Woche kommt, ist das einer, der schwierig in den Bergen abzustellen ist. Jetzt zwar nicht vielleicht derjenige, der unbedingt die anderen abhängt, aber die anderen werden ihn schwer abhängen können.
Ja, aber dann so ein klassischer Fall für Platz 5 irgendwie, ne? Also der dann so auch nicht gut genug ist, um ganz vorne mit dabei zu sein, aber auch
wobei man ja jetzt beim Team Bahrain jetzt auch mal gucken muss, also da gibt's ja doch schon arge Nebengeräusche jetzt wieder in der Vorbereitung auf die Tour.
Ja, Nebengeräusche klingt schön.
Was auch während der letzten Tour, da gab es ja auch einmal diese Razzia, wo aber nie irgendwie was rausgekommen ist oder auch, ich habe nichts mitbekommen davon, dass da irgendwie mal ein Stand der Ermittlungen durchgesickert ist, dass es da jetzt immer dieses Team trifft. Ich weiß nicht, ob das alles so Zufall ist, gezielt gegen die geht oder was da genau der Hintergrund ist. Was mich alles so ein bisschen, also das Management des Teams, Milan Erzin und ja, was mich so ein bisschen stutzig macht aktuell ist, ob das alles so Zufall ist, dass jetzt ausgerechnet bekannt wurde, dass da Marc S. wieder aus dem Gefängnis gekommen ist, dass dann der Christian Koren, der zu dem Netzwerk gehörte, da jetzt nach seiner Sperre direkt slowenische Meisterschaft gewonnen hat und das jetzt da wieder durchgeriffen wurde. Ich weiß es nicht, was, ob das alles irgendwie zusammenhängt.
Was ist denn, also ich sage ja immer, wo Rauch ist, brennt es auch irgendwo. Ne? Das in dem Fall. Mathieu van der Poel, was macht der denn? Der holt sich den ein oder anderen Etappensieg und das war's?
Ja, also da weiß man ja auch noch so richtig. Er hat es zwar jetzt mehr oder weniger verneint, dass er ums grüne Trikot fahren würde. Wäre ein schönes Ziel für ihn, aber nach dem Giro natürlich jetzt muss man mal sehen,
ja,
hat ihm das jetzt gut getan oder nicht, dass er da mal eine Grand Tour durchgefahren ist, aber ich denke, er wird sich da einzelne Etappen rauspicken und das Team wird versuchen, in den Sprints mit Jasper Philipsen möglichst viel zu holen und Van der Poel wird sich da in den Zug einreihen.
Caleb Ewan fällt mir noch hier auf, Fahrer, der, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat oder wie er es geschafft hat, ich glaube, das war Milan San Remo letztes Jahr, wo er sich so ein bisschen bei mir in die Herzen gefahren hat mit seinem Auftritt da. Ich glaube, das war da zumindest. Ja, der wird ganz klassisch die Sprint-Etappen versuchen zu holen. Wir haben noch Trexiger Fredo, eins deiner Lieblingstrikots, zumindest aus der Vergangenheit. Bauke Mollema wird da ganz stark nach vorne sein. Oder was erwarten wir da?
Ich fand das auffällig in dem Vorfeld jetzt zur Tour, wie offensiv die das gelbe Trikot als Ziel ausgerufen haben für die erste Woche. Also die wollen halt unbedingt mit Mats Pedersen das gelbe Trikot in der ersten Woche holen, in Dänemark da, also auf diesen ersten drei Tagen. Klar, ist ein guter Zeitfahrer, also kann schon da den Rückstand minimieren und dann auf der Windkante versuchen, vorne anzukommen.
Aber ist ein schönes Ziel. Also ich finde das grundsätzlich, finde ich ja super. Dass man so ein Ziel ausruft und dann, klar, also kann hinterher immer noch sagen, okay, ist nicht gut gegangen, aber versucht haben wir was. Ich glaube, das war so grob ne, die Teams, was haben wir noch? Die Konic Quickstep haben wir, glaube ich, gar nicht angesprochen gerade.
Nee, aber es ist interessant. Also sowohl Mark Cavendish als auch Julien Alaphilippe waren nicht mit zur Tour de France, Stand jetzt. Man weiß nicht, wie sich das da noch entwickelt, aber klar, sie haben da mit Murkoff, mit Askren, mit Mikkel Honoré haben sie da drei dänische Fahrer gleich im Kader. Ist schon ein bisschen auffällig, dass die da in Dänemark so auf die dänische Karte dann auch setzen. Fabio Jakobsen ist der Sprinter, hat sich dann doch im Duell gegen Mark Cavendish wahrscheinlich teamintern durchgesetzt und die besseren Karten vielleicht im Management gehabt. Ich weiß nicht, was da die genauen Hintergründe sind. Aber ja, klar, Eddy Merckx wird zu Hause sitzen und wieder beruhigter schlafen.
vielleicht noch kurz noch insgesamt, weil es nun mal als deutsches Team Bohans Gro ist einfach ein starkes Team auch, ne? Also erwarte ich nicht richtig. Es würde mich nicht wundern, wenn irgend so eine Nummer wie jetzt beim Giro da nochmal gefahren wird. Oder ich meine, den Überraschungsmoment haben sie jetzt nicht mehr auf ihrer Seite, aber irgendwie also ist so ein Team, wo ich sage, wenn es an irgendeinem Tag wir hinterher sagen werden, ey, da hat Bora aber wieder mal einen rausgehauen, da haben sich wieder irgendwas gezeigt, wird es mich nicht überraschen.
Ne, ist so eine Rambazamba-Truppe. Also
ja, genau, Rambazamba-Truppe ist sehr gut, ja.
Ich finde es bemerkenswert, hätte ich selbst eigentlich nicht mitgerechnet, dass Sam Bennett nicht mitgenommen wurde. Also es hieß ja die ganze Saison über, ja, wir fahren bei der Tour eine Zwei-Punkte-Strategie. Also zum einen wollen wir mit Vlasov im Gesamtklassement gut sein, den möglichst in die Top 5 in Richtung Podium bringen, zum anderen den Etappensieg holen. Und das der zweite große Schwerpunkt war für die Sprints fahren für Sam Bennett. Mhm. Jetzt hat man Sam Bennett nicht mitgenommen. Also ich kenne da jetzt auch die genauen Hintergründe nicht. Aber man hat auf der anderen Seite noch mit Danny van Poppel und Marco Haller zwei andere schnelle Fahrer mitgenommen. Und ja, also ich spekuliere mal so, dass vielleicht Sam Bennett doch nicht die Form hatte, die man sich erhofft hat, weil ich kann mich an ein Rennen erinnern, da hat das zum Schluss nicht geschafft, seinen Sprintzug zu überholen. Mhm. Und das hat mich dann auch schon so ein bisschen zweifeln lassen, hat mir aber noch gedacht, gut, hat wahrscheinlich teamintern dann doch so ein hohes Ansehen, dass man ihn da nicht absägt. Aber genau das hat man jetzt scheinbar vor der Tour getan. Und ja, ich bin gespannt, was man jetzt mit diesen zwei Leuten, mit Haller und Van Poppel, mit Sicherheit ganz, ganz schneller Mann, da in den Sprints ausrichten kann.
Mhm. Ist auch bei den irischen Meisterschaften gestern, ich habe mal gerade kurz geguckt, nicht ins Ziel, im Ziel angekommen. Hat einen Vertrag fürs kommende Jahr noch. Mal gucken. Also
ja, wer weiß. Also vielleicht hat es ihn da auch irgendwie mit einer Krankheit oder sowas erwischt. Weiß man jetzt nicht genau.
Ja, ja, gerade heutzutage.
Kann ja auch gut sein. Was ich noch anmerken möchte, also ist meine persönliche Meinung, aber ich finde es nicht gut, dass man jetzt Lennart Kemner direkt nach dem Giro für die Tour nominiert hat. War klar, fährt er jetzt nicht irgendwie auf Gesamtklassement oder so, auf Etappensiege, aber man muss ja mal dann immer bedenken, wo er jetzt herkam, also hatte da ja auch eine ziemlich lange Pause und ihm dann direkt zwei so schwere Landesrundfahrten reinzuschicken, weiß ich nicht, ob es da nicht vielleicht sinnvoller gewesen wäre, ihn da in Richtung Vuelta wieder aufzubauen, aber klar, das Team wird natürlich da auch mit dem Fahrer Rücksprache gehalten haben. Er ist ja scheinbar gut in Form, hat immerhin deutsche Meisterschaft im Zeitfahren gewonnen, also daran soll es nicht hapern. Ich habe da immer nur so ein bisschen Befürchtung, was dann die mentale Ebene angeht.
Da bin ich völlig bei dir, habe ich im ersten Mal auch gedacht. Andererseits, der Fahrer ist jetzt 25 Jahre alt, wie du sagst, gut in Form. Vielleicht hat er auch gesagt, ey, ist das genau das, was er jetzt braucht? Ne? Das kann ja auch sein. Da hoffe ich mal einfach. Man hat sich ja, finde ich zumindest beim Team Bora in der Vergangenheit immer sehr besorgt, ist nicht das, was ist das richtige Wort, besorgt, fürsorglich oder sonst wie, da gegenüber den Fahrern gezeigt. Ich hoffe einfach mal, dass das genauso weiter der Fall ist, ne, und dass es so gut geht. Am Ende des Tages werden wir das vielleicht entweder in 4 Wochen sagen können oder sogar erst deutlich später, aber hoffen wir mal. Gut, dann kommen wir zum schwierigsten Teil und auch gleichzeitig zum schönsten Teil der Sendung. Das sind unsere Favoriten und denen drücken wir die Daumen. Ich glaube, es ist nicht schwer zu sagen, dass wirklich so der klare Favorit einfach nicht dabei ist, nämlich Mark Cavendish. Nee, dass er dass nichts umhin kommt. Also Pogacar und Roglic sind jetzt nun mal die starken Favoriten. Also und wenn nicht irgendwie, ich habe ja die Hoffnung, dass Pogacar geknackt wird. Also nicht, weil ich ihn nicht mag oder ne, also weil irgendwie, aber einfach der Spannung wegen. Man muss, glaube ich, wenn man ernsthaft sich mit Radsport beschäftigt, einfach als Favorit Pogacar sehen, oder?
Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Also ich habe ja schon gesagt, in den Bergen wird es sehr schwer, den zu schlagen. Also den wird er wahrscheinlich keiner abhängen können. Also ja. Zumindest nicht, wenn er da seine Normalform abruft. Von daher denke ich schon, ist absolut Favorit Nummer 1.
Ja, und wer wird Zweiter?
Ich denke, Primoz Roglic. Aber bei Primoz Roglic ist es halt immer so die Sache, gerade mit dieser ersten Woche ist leider so, also er stürzt sehr oft und ich habe dazu jetzt auch eine sehr interessante Theorie gelesen, also es war jetzt hier in diesem Tourprogrammheft, meine ich, in dem offiziellen, da sagt der, wer war das, Bernard Thévenet, meine ich, es liegt daran, dass er so wenig Rennen bestreitet und ist für mich ein nachvollziehbares Argument, klar, könntest du sagen, Tadej Pogacar fährt auch wenig Rennen, aber man muss ja sehen, Tadej Pogacar hat diesen Sport seit seiner Kindheit gelernt. Primoz Roglic ist ein Quereinsteiger, der erst mit Anfang 20 zum Radsport kam und der, sag ich jetzt mal, aufs Lebensalter gesehen, weniger Erfahrung gesammelt hat, sich im Peloton irgendwie zu bewegen, als ein Tadej Pogacar beispielsweise. Und wie will er sich das denn holen? Also so dieses Gefühl dafür, wie muss ich in manchen Situationen reagieren, wenn ich das nicht in Rennen mache? Das geht ja kaum anders. Und man hat das ja auch letztes Jahr gesehen bei dieser Situation, wo er ausgeschieden ist. Da wird er zwar so ein bisschen von Colbrelli weggecheckt, aber auch so ein bisschen, ja, gefühlt wie so ein Schuljunge hat er sich da zur Seite schubsen lassen.
Also, ich finde das Argument einerseits absolut sowas von nachvollziehbar und richtig, weil ich es selber nachfühle. Ne? Ich bin auch jemand, der es, ich will nicht sagen, in sehr hohem Alter, aber später zum Radsport als aktiver gefunden hat und deswegen manchmal oder oft genug in Situationen gedacht habe oder zurückgesteckt habe, wo andere, die vielleicht ein bisschen geübter sind und abgebrühter vielleicht auch und erfahrener reingehalten hätten. Ne? Und weil ich es einfach nicht so gelernt habe wie andere, ich es nicht gemacht habe. Andererseits, ein Armstrong hat auch nicht viele Rennen gefahren.
Nee, aber der kam auch früh zum Radsport.
Ja, das stimmt auch wiederum. Ne? Also, aber finde ich durchaus eine valide Argumentation. Also kann ich nachvollziehen.
Ja, aber was ich damit nur sagen wollte, also wenn er halt da jetzt mal unbeschadet durchkommt durch die erste Woche, dann ist er der Kandidat für Platz 2.
Das Ding ist einfach, dass bei, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wenn man jetzt zum Beispiel bei so einem Wettportal ne, einen Tipp abgibt, ja, wie so das aussieht, dann gibt es da nie ein Feld, wo man sagen kann, wenn, dann. Sondern man muss den Tipp so abgeben. Also ich habe jetzt für dich schon mal eingeloggt, wir beide Pogacar auf Platz 1, du musst jetzt auf Platz 2 einfach mal einen Tipp abgeben.
Es gibt aber tatsächlich manchmal bei manchen Wettanbietern die Möglichkeit, echt? Zum Beispiel Tour de France-Sieger ohne Tadej Pogacar.
Ach echt? Okay. Ja, dann weißt du, dass du da mehr Ahnung hast als ich, war ja offensichtlich. Wer wird denn Zweiter?
Ja, ich denke Roglic.
Roglic, da. Und das ist das Schöne daran, da sind wir mal unterschiedlicher Meinung, weil ich glaube, dass hier Duplizität der Ereignisse und so weiter. Ich glaube, dass Vingegaard, wenn ich das wieder schreiben muss, es wird. Nee, ich korrigiere mich. Ich glaube, dass der wird Dritter. So, warte, ja, kurz, ich muss ja aufschreiben, sonst vergesse ich das ja. Vingegaard wird bei mir Dritter und Zweiter wird Martinez.
Ja. Gute Wahl.
Ja? Wer war bei dir dritter? Ich komme komplett durcheinander. Also Martinez, Pogacar von Martinez und Vingegaard. Und bei dir? Auf Platz 2 war dann Roglic und Platz 3?
Platz 3 sage ich Martinez.
Okay, dann sind wir ja im Prinzip nicht so weit auseinander. So, kommt noch die Daumendrücker. Wem drückst du die Daumen?
Ja, fürs Klassement habe ich jetzt gar nicht so richtig einen, dem ich die Daumen drücke. Ich drücke Bardet, wie schon beim Giro, die Daumen.
Oh, gute Wahl. Bardet. Sonst noch jemand, den du so ein bisschen...
Ja, dass Quintana eine Etappe gewinnt.
Bardet und Quintana. Auch ein sympathischer Tipp. Ich drücke die Daumen. Ganz klar. Einfach nur, weil wir eine Gemeinsamkeit, eine große Gemeinsamkeit haben, nur dass er sie noch besitzt. Ich drücke wie immer oder wie oft einem Fahrer von Ineos die Daumen. Und das ist in dem Fall Gerard Thomas. Er hat die weiße Oakley-Brille noch, die ich verloren habe auf dem Tempelhofer Feld. Alleine deswegen drücke ich ihm die Daumen. Und ich möchte auf jeden Fall, warte, ich komme leider hier ein bisschen durcheinander, weil meine, ich glaube, ich möchte noch, weil ich gerade irgendwie für dieses Team auch extreme Sympathien habe, weil sie viele schöne Sachen machen, möchte ich gerne noch Education First ein bisschen die Daumen drücken. Und die Fahrer im Rennen, da wird es wahrscheinlich dann Rigoberto Urán sein, dem ich die Daumen drücken werde. Ja.
Ja, ich hätte tatsächlich noch einen anderen Fahrer, dem ich die Daumen drücke.
Ach, komm.
Ja, Thibaut Pinot.
Pinot? Ja, dann drücke ich noch Pollitt die Daumen für einen Etappensieg. So, dann haben
wir bei Pinot weiß ich nicht genau, wo es hingehen soll. Also klar, der hat wieder sehr starke Tage in den Bergen, wo er auch mit Sicherheit mit den Besten mitfahren kann. Aber ich glaube, es geht eher in Richtung Etappensieg und Bergtrikot.
Mhm. Gut. Also da haben wir jetzt ja jeder 6 Namen stehen, mein lieber Herr Gerhard. Rigoberto Urán. Ist er nicht Rigoberto Urán? Hat er nicht die beiden Namen?
Urán.
Ja, das war irgendwie, wenn man den Namen der Mutter und des Vaters und die auch irgendwie verwandt sind, ne? So war das doch die Nummer da irgendwie. Nee, gar nicht witzig gemeint. Also so, oder um 3 Ecken verwandt. Also das muss ja jetzt nicht also direkt blutsverwandt, aber so um 3, 4 Ecken. Ich glaube, das war da sogar der Fall, wenn ich mich recht entsinne.
Du fasst es wahrscheinlich im weitesten Sinne zusammen.
Ja. Gut, dann loggen wir das so ein. Gibt es noch was zu sagen? Ich glaube eigentlich nicht, ne? Wir haben eigentlich alles einen guten Abriss. Müssen jetzt mal, werden uns, vielleicht das nur so als, wie soll man sagen, als Hausnachricht hier. Ich werde ab Freitag, also am Tag 1 der Tour werde ich in Urlaub fahren. Diese Internetsituation ist noch ungeklärt, beziehungsweise prekär. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, wie oft und wann wir aufnehmen können. Wir lassen uns mal überraschen, sage ich so vorsichtig. Es
bleibt spannend, sagen wir mal.
Es wird spannend. Also die Tour wird spannend und wie wir uns melden, wird auch spannend. Ich nehme das Equipment auf jeden Fall mit. Und der Rest ist dann entweder der französischen Infrastruktur oder des Unwillens eines deutschen Mobilfunkproviders, mir zu helfen, geschuldet. Wir werden sehen. Aber so oder so sollt ihr alle ganz viel Spaß bei der Tour haben. Ich glaube, das wird eine ich glaube, das wird so eine Tour, die wo wir hinterher sagen werden, naja, viel haben wir eh nicht erwartet, insofern sind wir nicht enttäuscht. Oder das wird eine Tour, meiner Meinung nach, wo wir sagen hinterher, wow, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so spannend wird und so viel passiert und die Strecke doch mehr hergibt, als der Hoff vorher behauptet hat. Nämlich nicht so viel. Gut, dann macht es gut. Vielen herzlichen Dank für all eure Unterstützung in jeder Hinsicht, emotional durch Zuwendungen oder einfach Kommentare und Zuhören. Das bedeutet uns immer sehr viel und hilft uns, die Motivation immer zu finden. Tschüss.
Tschüss.